willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Die heutige Episode ist ganz besonders, weil ich habe eine Trauma-Expertin im Interview und wir sprechen über Beziehungen, Affären und Trauma. Ganz viel Spaß dabei! Im Liebe-Leben-Podcast habe ich heute einen besonderen Gast und ich freue mich sehr, weil ich spreche mit einer Frau, die einen mega krassen Expertenstatus hat in Deutschland und die wie keine andere über das Thema Trauma und Nervensystem spricht. Und ich bewundere deine Arbeit sehr, liebe Dami, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe ein bisschen was natürlich recherchiert und so, also was schreibt das Internet Schlaues über dich? So, du bist Trauma-Expertin, Körpertherapeutin, auch Bestseller-Autorin. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Das ist ja schon geil. Mein Buch ist kein Bestseller geworden, aber das ist schon ziemlich cool. Und ja, und du bist so eine echte Wegbegleiterin für die Menschen, so ein bisschen raus aus dem Drama, raus aus diesem, ich kann nicht anders oder genau. Und deswegen sprechen wir heute mal über das Thema Affäre, Beziehung und Trauma. Herzlich willkommen, liebe Dami. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Melanie. So. Und ich korrigiere eine Stelle. Ich beschäftige mich mit dem Körper. Das Nervensystem ist ein Teil des Körpers, ein kleiner Teil des Körpers. Das wird inzwischen sehr reduziert, als würde das Nervensystem die Zauberlösung für jedes Trauma beinhalten. Das tut es nicht. Wir bestehen noch mehr als aus mehr Teilen als unserem Nervensystem. Okay, das ist natürlich wichtig, aber es ist für mich nicht die Bedeutung.
Okay, da würde ich jetzt gleich, bevor ich mich an das halte, was ich vorbereitet habe, würde ich da gleich tatsächlich näher eingehen, weil das finde ich jetzt spannend, was du da sagst. Was heißt es konkret? Also wie würdest du das beschreiben? Was machst du?
Ich schaue mir einen Menschen an als Ganzes, auch was mir der Körper zum Beispiel sagt, also in der Körperpsychotherapie, die ja leider nicht so bekannt ist, einfach wie die Redetherapie, sag ich mal. Schauen wir zum Beispiel, wie ein Körper sich strukturiert. Was ist meine Haltung? Nicht meine Körpersprache, das verwechselt so, aber meine Haltung, sie sagt ganz viel darüber, was in meiner Kindheit gut gelaufen ist und was nicht tatsächlich. Man kann Leuten ansehen, ob ihre Geburt gut war. Man kann Leuten ansehen, ob sie sehr früh zu selbstständig sein mussten und solche Dinge, die drücken sich im Körper aus, weil man kann sich vorstellen, wenn ich zum Beispiel immer gesagt bekomme, Kinder darf man sehen, aber nicht hören, so, ja, dann heißt das für ein Kind, dass es einen Impuls immer wieder halten muss. So, es muss halt, weil es Angst hat, was passiert dann? Vielleicht werde ich geschlagen, wenn ich es tue, oder ich werde gedemütigt, wenn ich zu laut bin oder was auch immer. Das heißt, ich spanne immer dieselbe Muskulatur an, damit ich das nicht tue, damit mir das nicht passiert. Okay. Und wenn ich eine Muskulatur immer und immer wieder anspanne, dann gibt es irgendwann eine Haltung dazu. Und so kann man Dinge quasi sehen später und meiner Meinung nach Menschen auch viel besser abholen, weil ich schon eine Idee habe, durch welche Brille die in die Welt gucken. Ja, weil die Brille ist eben sehr unterschiedlich. Wir denken, die Welt ist für alle gleich, ist natürlich nicht so, sondern wenn ich gelernt habe, schon auf die Welt komme und meine Geburt war blöd und ich bin vielleicht sogar ungewollt oder sowas, dann bekomme ich die Brille, dass das Leben ein gefährlicher Ort ist, die Welt ein gefährlicher Ort ist, dass irgendwas mit mir komisch sein muss und ich gehe dann so einfach weiter durch die Welt so und denke, das ist die Welt, so ist sie. Und in diese sozusagen User-Illusion, sage ich mal, ja, die wir alle haben, also alle, so dass wir die Welt denken, sie ist so, wie wir sie wahrnehmen. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und Körpertherapeuten gucken eben auf den Körper, was drückt der eigentlich aus von seiner Geschichte. Wenn du mit mir redest, wo sehe ich, wie dein Körper darauf reagiert? Ja, gibt es Spannungen, wenn du redest, die du oder du lächelst vielleicht oder aber der Körper wird ganz hart. Also all das gucken wir und das ist weit mehr als das Nervensystem. So.
Cool. Und machst du das online oder also müssen die Leute bei dir antanzen im Sinne von, dass du den ganzen Körper siehst oder reicht dir das mit einem Videocall oder wie machst du das?
Ich persönlich arbeite gar nicht mehr selbst mit
Ach.
Leuten. Ich bin wirklich tatsächlich in diesem ganzen Online-Bereich jetzt mehr. Wir geben mein Team, wir geben Gruppen sozusagen. Und die machen, sind Jahresgruppen. Da bin ich manchmal auch dabei, sozusagen als Gast, als Gast. Ja, aber das ist das eigentlich, wie wir arbeiten. Und online hat tatsächlich einfach seine Grenzen.
Einschränkungen. Ja.
Absolut. So, das eine ist, ich kann jemanden, der einfach ganz viel Stress hat, kann ich nicht regulieren durchs Internet. Das ist
Okay.
einfach ganz schwer. So, und das andere ist, dass mir ein Teil Information von dir fehlt. Also ich sehe dich jetzt bis hierhin.
Genau.
Ich habe keine Ahnung, ob du gut auf den Beinen stehst, ja, was, ob deine Beinchen dick oder dünn sind oder ich habe keine Ahnung, wenn du stehst, wie du wirkst, wirkst du mehr, als würdest du Energie zurückziehen oder würdest du mehr in den Raum gehen. Das sind alles, ich kann nur Annahmen machen sozusagen. Und je mehr ich jemanden fühle und erlebe, desto vollständiger ist das Bild. So und ich glaube, dass online insofern Begrenzungen hat, weil das, was Menschen immer, immer mehr fehlt, ist die Fähigkeit zu Kontakt.
Ja, genau, klar. Ja,
Und
gerade auch
online
mit
ist halt,
KI und so,
ja.
also das wird ja immer weniger. Und weil ich finde es spannend, tatsächlich jetzt mal aus meiner persönlichen Brille heraus, weil bis jetzt habe ich mich vor Körperarbeit gedrückt.
Das
So.
glaube ich dir.
Ja.
Weil es dann
Und
nämlich mehr ans Eingemachte geht.
ja, genau. Und da bin ich immer wieder so, wo ich mir denke, okay, was könnte ich machen? Wo würde ich gern was machen und so? Und das einfach mal, weil da ist sicherlich so mein nächstes T also Potenzial im Sinne von in meiner persönlichen Entwicklung, weil die Chakra-Seminare habe ich hinter mir gelassen, so. Ich habe auch schon viel Coaching und auch esoterische Themen gemacht, aber so richtig in die Körpertherapie bin ich noch nicht gegangen, ich persönlich. Und das finde ich sehr spannend. Deswegen bin ich auch total happy, dass du da bist und wir darüber ein bisschen sprechen. Aber es soll heute nicht um mich gehen, weil das machen wir vielleicht dann ein andermal oder ich schaue mir mal deine Angebote genauer an und schaue mal, was könnte ich machen. Aber ich verweise natürlich auch immer viele meiner Kunden, Kundinnen an irgendwelche therapeutischen Verfahren. Ich sag halt oft, geh zum Wingwave Coaching, geh zum EMDR, mach solche Sachen, weil ich das halt gut kenne. Aber auch eben somatische Therapie und so weiter finde ich auch immer cool als Ergänzung zu dem, was wir im Coaching machen. Weil das sind einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und wenn ich merke,
Das ist richtig.
jemand kommt mit der kognitiven Arbeit nicht weiter, dann sage ich immer, geh irgendwo in den Körper, damit du also weil ja alles eben beteiligt ist, deswegen. Genau. Ja, also super cool. Danke, danke dafür. Und jetzt würde mich interessieren, was hast du denn als erstes gedacht, als du unsere Anfrage bekommen hast zum Thema eben Affärenmanagerin und es geht hier um Affären, um Fremdgehen und so. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
Du, ich habe einfach gedacht, du hast ja mir so ein bisschen auch die Zahlen von deinem Podcast geschrieben. Habe ich gedacht, okay, das ist einfach ein Thema, was viele, viele Menschen offensichtlich interessiert und beschäftigt. Und mehr habe ich da gar nicht
Okay.
zu gedacht.
Ah ja,
So.
cool. Weil tatsächlich so Affäre ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema, da wird nicht viel gesprochen. Wir haben auch so deinen Content so mal so ein bisschen durchgescannt und geguckt. Also da haben wir viel auch über Beziehungen gefunden und so, aber nicht so explizit über Affäre, weil das ja nochmal ein spezielles Thema ist,
Genau,
was
und gar nicht
oft
mein Thema
ausprobiert.
sozusagen ist
Genau.
in dem Sinne. Deshalb habe ich so keine Aktien drin, aber auch ich hatte in meinem Leben schon eine Affäre. Also
Okay, ach
ist jetzt
cool.
nicht irgendwas, wo ich denke, oh Gott, das ist das Schlimmste, was man in der Welt tun kann. Ich denke, das gehört ein bisschen auch zum Leben dazu, wie andere Dinge auch. Und wir haben halt diese illusorische Vorstellung, dass wenn wir verliebt sind oder in Beziehung sind, dass alle Jalousien runtergehen, man sieht nichts mehr von der Welt.
Ja.
Und nein, auf keinen Fall könnte ich irgendjemand anderen interessant finden. Und ich glaube, da gibt es so multiple Dinge, die da reinspielen, dass man vielleicht dann doch mal eine Affäre hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist, da ein Stück die Wertung rauszunehmen, dass es
Mhm.
überhaupt um mich oder um dich dabei geht. Also es geht eigentlich um die Person, die die Affäre hat, und es geht nicht um die Person, die da ist. Die nimmt es nur super persönlich, und das macht
Voll.
es dann alles wahnsinnig dramatisch, was ich auch verstehen kann. Ich bin da auch
Mhm.
nicht cool, also ich war auch schon auf der anderen
Absolut.
Seite
Genau.
so. Und nein, ich denke da nicht, schön, hab Spaß und alles ist gut. So, aber ich glaube, ich war ziemlich moderat in meinen Reaktionen, so, also wenn ich der andere mitkriege, mit Steine durchs Fenster werfen und weiß ich nicht was.
Ja.
So, also war ich hochmoderat, aber ich denke, es ist wichtig, die Illusionen, die wir haben und die wir gespiegelt bekommen über Hollywood oder was auch immer, da einfach mal ein bisschen runterzubrechen in das tägliche Leben. Und ich glaube, also ich finde es zum Beispiel super spannend, dass so wenige Paare, und das habe ich auch in Therapie eben oft mitbekommen, sich überhaupt am Anfang darüber unterhalten, ab wann ist denn überhaupt etwas für dich Fremdgehen? Was ist für dich schon verletzend? Wo fängt das für dich an? Darf ich flirten? Ich finde, Flirten ist ein Menschenrecht. Ich will nicht
Absolut,
daneben.
sage
Ich will nicht daneben stehen,
ich auch.
sozusagen für mich. Ich will nicht daneben stehen, aber ansonsten go for it. Also hab Spaß. Also Flirten macht einfach Freude. Und Flirten ist für mich zum Beispiel überhaupt nicht damit verbunden, dass es einen Vollzug geben muss.
Ja,
Also es
genau.
ist so. Und so glaube ich eben, dass auch wenn wir über Sexualität sprechen in Gruppen, was echt immer ein super schwieriges Thema ist, wenn wir es überhaupt dann ansprechen, ist, dass die Begrifflichkeiten so durcheinander sind und so persönlich, also und auch die, also wenn mein Partner jemand anderen küsst, dann trenne ich mich sofort.
Ja.
Dann denke ich so, puh, also da ist viel Ladung drin, viel Last drauf. Und gleichzeitig hat man sich aber nie darüber unterhalten, was brauche ich eigentlich an Sicherheiten, was ist für mich wichtig, ab wann wird es kritisch. Darüber sollte man am Anfang irgendwann mal reden in den ersten 3 Monaten. So, finde ich.
Ich meine,
So.
es wär super. Die meisten Leute tun das nicht, weil sie natürlich Ängste haben, weil sie den anderen nicht überfordern wollen, weil sie nicht anecken wollen oder als blöd dastehen wollen. Und da gehen alle dann stillschweigend davon aus, dass Treue super ist. Treue
Und
Liebe
wir
ist,
das
wenn
beide
Treue
auch,
Spaß macht, genau.
genau, und dass wir das beide halt auch genauso
Genau.
definieren. So,
Voll.
und das
Und
stimmt
über
natürlich
10,
nicht.
20 Jahre. Also das kann ja auch 10 Jahre, 15 Jahre alles funktionieren und plötzlich gibt es aber irgendein Ereignis im Leben. Plötzlich kommt eine Person und plötzlich ist irgendwie auch, keine Ahnung, ein Elternteil verstorben und die Arbeitskollegin sagt, boah, du bist der Beste, Schönste, Tollste und die eigene Frau hat es vielleicht schon lange nicht mehr gesagt und dann hat's ja, es hat ja viele Wechselwirkungen und viele Ursachen auch, wenn Affären passieren und so. Aber also ich würde immer so gern noch ein bisschen vorher einsteigen, also im Sinne von, wenn Paare sich unterhalten, was brauche ich, was brauchst du, wo geht Fremdgehen los, wann, wie viel Sicherheit und so. Ich würde den immer noch ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil tatsächlich da finde ich viel auch Trauma im Spiel ist, wenn Menschen, also man liest es im Internet ja die ganze Zeit, ja, und ein Like eines Frauenbildes auf Instagram ist eine Red Flag, so. Da würde ich
Oh Gott,
wirklich
okay.
vermuten, dass bei der Person schon irgendwas sehr früh sehr schief gelaufen ist, oder? Also, dass sich da was verankert hat an einer Unsicherheit, die sich dann quasi über die Partnerschaft lösen soll, was nicht möglich ist.
Ja, also ich glaube, es hat für mich tatsächlich zwei Säulen eher. Also das eine ist, auch wie wird unser Bild durch Social Media immer mehr geprägt, wie etwas zu sein hat, sozusagen so. Das heißt, wir laufen ja auch immer innerhalb der Normen unserer Generation. Und also ich bin jetzt 60 geworden. In meiner Generation gab es da noch eine gewisse Coolness dem gegenüber. Also es war mehr dieses, Sachen müssen auch mal ausprobiert werden. Also so. Und das macht natürlich einen anderen Raum auf. Also so, in dem noch nicht, es bedeutet immer, nur weil ich jemand anderen interessant finde, mag ich dich nicht mehr. Also da ist ja ganz viel Schwarz-Weiß. Also wenn du sie oder wenn du ihn, dann mich nicht mehr. Also so, und es stimmt ja, also in meinem Leben hat es nicht gestimmt. sozusagen. So,
Jawohl.
also, sondern es war ein sowohl als auch.
Ja, genau.
So mit allen Krisen, die dann natürlich damit einhergehen und so weiter. Aber das stimmt einfach so oft nicht. Und dann gibt es den Punkt, eben, wie stelle ich Sicherheit her? Und ich zum Beispiel finde das immer ganz schrecklich, wenn Leute Ex-Partnerinnen oder Ex-Partner total degradieren. Also wirklich, das war der Schlimmste überhaupt. Nein, das war er nicht, weil du hast dich in ihn verliebt. Du fandst ihn mal super, super toll, den tollsten überhaupt auf der Welt. Und warum muss ich jetzt jemanden so niedermachen, nur weil vielleicht die letzten Monate nicht schön sind oder weil er sich anders verliebt hat? Ich verstehe die Verletzung, also nicht falsch verstehen. Ich verstehe die Verletzung. Aber eine Verletzung kann ich zu mir nehmen. Ich kann auch dir spiegeln, dein Verhalten finde ich nicht so korrekt, wie du das gemacht hast. So, es gibt ein paar No-Gos, die vielleicht eben überschritten worden sind und die ich aber auch kommunizieren muss, zum Beispiel, so dass die No-Gos sind. Und das andere ist dann, und jetzt habe ich einen Faden verloren, wo war ich? Die zwei, ach so, die ist eben wie diese innere Sicherheit. So, ach so, mit dem Partner, genau. Warum muss ich den so runter machen? Ich persönlich finde, das sind die besten Freunde überhaupt, wenn man das hinkriegt, den Übergang. Weil die kennen einen in- und auswendig. Man kennt sich mit all seinen Macken. Also mehr nahe Freundschaft geht nicht, wie zu einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass das so tabu ist. Ja, also man darf mit dem Ex auf keinen Fall oder der Ex auf keinen Fall noch befreundet sein, dass man dann immer dieses Damoklesschwert, und ich persönlich denke, das ist die sicherste Person, mit der ich befreundet sein kann, weil wir haben das Thema durch.
Ja,
So, wir haben das Thema einfach durch. So, und nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden, den ich irgendwann gar nicht mehr so anziehen fand, jetzt auf einmal plötzlich flammt, nein, die ist sehr unwahrscheinlich. Aber es ist eine super tolle Freundschaften für mich. Und ja, also das ist einfach schade, wenn wir quasi sagen, jetzt bist du toll, wenn du das tust, wenn du etwas
ist
tust,
nicht
was mir nicht
mehr.
gefällt, bist du nicht mehr toll. Und ja, und du darfst niemanden außer mir attraktiv finden. Ehrlich gesagt, wenn jemand nicht mal mehr guckt, woher weiß ich dann, dass die Person eigentlich noch freiwillig mit mir zusammen
Voll.
ist?
Ja, genau.
So, dass sie mich wählt und nicht, ja, das ist das Bequemste, so wie das alte Sofa, so, du
Ja.
bist halt da, da muss man sich halt nicht mehr so drum kümmern, du bist schon da.
Genau.
So, nein, ich möchte gerne jemanden, der immer wieder sagt, du sollst es
Genau,
sein.
obwohl es Alternativen gibt, obwohl es andere gibt, obwohl ich
Genau.
die auch spannend, sexy finde und so, aber mit dir möchte ich eben zusammen sein. Und deswegen kann man auch mal, also ich meine, das ist halt meine tägliche Arbeit, auch mal Fremdvögeln oder auch sich mal in einer Affäre verlieren. Das heißt aber nicht, dass die Langzeitbeziehung nichts mehr wert ist oder dass es jetzt hier wirklich, dass man sich trennen muss oder sowas, sondern es bedeutet, hier geht es halt darum, hinzuschauen. Und
Genau. Letztlich ist es ein Marker. Wir haben
genau.
einen bestimmten Punkt in unserer Beziehung erreicht und niemand will den gerne erreichen. Ich auch
Ja.
nicht. Ich bin froh, wenn alles einfach gut läuft, so.
Ja.
Gar keine Frage. So viel die Dramen muss ich gar nicht mehr haben. Die waren halt in meinen jüngeren Jahren, gab es diese Dramen eben ab und an. Jetzt schon auch schon lange nicht mehr. Aber es ist sozusagen, dann habe ich, dann ist irgendwas, worum ich mich kümmern muss, letztlich. So, und das ist natürlich unbequem und auch zu wissen, ja, das kann so sein. Und dann, aber wenn ich das im Kopf behalte, dass das so sein kann, bemühe ich mich natürlich auch viel
Natürlich,
mehr um
genau,
jemanden und
voll.
habe eben nicht, oh, du bist ein schönes, bequemes
Selbstverständlichkeit,
Sofa, was da
genau.
steht. So, und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn mir bewusst wird, dass etwas enden kann. Und zwar nicht nur durch eine Affäre, sondern auch durch einen Unfall oder eine Krankheit
Absolut.
oder sonst irgendwas. Es kann einfach morgen zu Ende sein. Und
Ja.
womit möchte ich heute Tschüss sagen, sozusagen, so.
Glaubst du denn, also ich habe manchmal Fälle, die sagen, die Affäre war so traumatisierend, ich bin total, durch die Affäre ist bei mir alles kaputt gegangen, mein Selbstwert ist am Boden und so weiter. Glaubst du, dass die Affäre ein Trauma auslöst oder glaubst du, dass die Affäre vielleicht ein altes Trauma aufweckt sozusagen.
Also zu 95% das alte Trauma.
Ja, würde ich auch sagen.
Also die Affäre hat selten etwas damit zu tun. So, ich glaube, das Einzige, also ich hatte natürlich auch Fälle in der Praxis, ich komme heim und mein Partner liegt im Ehebett mit jemand anderem. Das ist,
Ja.
glaube ich, das ist so schockierend, das hat einen bleibenden, kann einen bleibenden Schaden haben. Aber alles andere, sage ich mal, ist schrecklich. Das Wort Trauma wird sowieso ein bisschen zu viel inzwischen
Überstrapaziert,
benutzt.
ja.
Es ist einfach schrecklich, es ist anstrengend, es ist hoher Stress, alles ja. Aber Trauma würde ich da jetzt nicht zu sagen wollen. Also außer es sind wirklich so gruselige Umstände, dass man, keine Ahnung. Also, oder man kommt nach Hause und Partner ist ausgezogen, weißt du?
Einfach von jetzt auf gleich, ohne
Und du
irgendwelche
hast,
Vorzeichen oder sowas.
genau, das ist Schock auf jeden Fall. Also ein plötzlicher Verlust,
Ja.
das ist für uns oft als Menschen einfach, kann bis zum Trauma führen, weil wir so einen plötzlichen Bindungsverlust, dafür sind wir überhaupt nicht gemacht.
Na.
Das gehört nicht zum Repertoire. So. Aber ansonsten, ich hasse das Wort Trigger, aber ich sag's mal,
Ja.
ansonsten triggert es meistens etwas an aus der frühen Kindheit. Also es gibt ja verschiedene Phasen, wie wir Bindungen lernen. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir nicht im wirklichen Sinne eine Bindung, so, weil das Gegenüber ja gar noch gar nicht existiert für uns. Das ist ja alles eins. Wir
Ja.
sind quasi, wir sind mit Mama eine Person. So, ich habe kein differenziertes Ich. Und das, worum es geht, ist Überleben. Ne? Das heißt, bei Äffchen sieht man das, den Klammerreflex. Den haben Babys ja auch. Die greifen, den kann man ja dran hochziehen. So. Und das heißt, eigentlich bei den Äffchen heißt das, ich halte mich fest um mein Leben, weil wenn Mama jetzt auf den Baum steigt und ich falle runter,
Dann
bin
ist
ich
ein Arsch.
tot.
Genau.
Genau. So. Und den haben wir halt auch. In der ersten Zeit geht es ums Überleben. Das ist eine Überlebensbindung. Und wenn das nicht gut läuft, weil wir gar nicht so viel, weil wir kaum am Körper getragen worden sind, weil wir schon sofort im Nachbarzimmer schlafen mussten, weil, dann bleibt, dann kommen wir quasi kaum in die nächste Phase, wo wir anfangen, mehr zu differenzieren und es anfangen, was gibt, wo ich sehe, dich anfange zu wahrzunehmen, du bist nicht ich. Ja, das fehlt vielen Leuten, dieses du bist nicht ich. Etwas, was du machst, ist für dich und hat mit mir erstmal gar nichts zu tun, sondern die bleiben in so einem in so einer Zwischenwelt, wo, wenn wir uns lieben, sind wir eins. So, und wir
Ja.
gehen auch überall nur noch zusammen hin. Ich habe gar keine
Ja,
Freunde mehr alleine,
genau. Kaum
sondern
umfahre, ja.
ich löse mich in diesem
Wir
Ich-Wir
auf.
auf.
Ja,
So.
voll.
Und das ist nicht gesund sozusagen, weil man hat kein eigenes Leben mehr. Bei Trennung fällt man dauernd auch ins Leere, weil man hat gar nichts Eigenes mehr so unter Umständen, außer vielleicht Arbeit. So, aber das ist eben, und wenn die Phase nicht gut läuft, dann bleibt später ganz häufig dieses, wenn du weggehst, sterbe ich.
Diese klassischen Krückenbeziehungen, David Schnark hat es bezeichnet als Krückenbeziehung, wenn die andere Person
Harte Worte.
wegspringt, haut es einen auf die Fresse so. Also das erlebe ich auch immer wieder. Und ich meine, was du jetzt gesagt hast, fand ich sehr spannend. Das heißt, es muss ja jetzt gar nichts Schlimmes passiert sein. Also viele meiner Kunden, Kundinnen, die sagen, ich hatte keine schlimme Kindheit, meine Eltern waren da. Aber wie du es gesagt hast, in einem anderen Zimmer schlafen, nicht am Körper getragen werden. Das war ja, ich meine, Kinderwägen. Also ich habe mein zweites Kind also ich habe den Kinderwagen weggeschmissen nach dem ersten Kind, und habe mein zweites Kind viel mehr am Körper getragen, weil ich da ein Buch gelesen habe, dass das halt gut ist und dass man das machen soll. So, aber das haben wir ja alle fast. Ich weiß, meine Mama, die durfte mich nicht stillen, weil da kam gerade die Babynahrung auf und da wurde ihr im Krankenhaus erzählt, dass das halt viel besser ist als Muttermilch und so. Und ich meine, viele von uns haben kein schweres Trauma, also erlitten, aber eben schreien lassen, damit sich die Lungen entwickeln und so Sachen.
Das ist ein schweres Trauma.
Ja, genau.
Das,
Ja.
also die Verwechslung ist, dass wir mit unserem erwachsenen Kopf da drauf gucken und dann sagen, das ist kein schweres Trauma. Für ein Baby bedeutet das, ich muss sterben, wenn ich alleine bin. Das ist ein schweres Trauma.
Und dann ist
Menschen.
ja, also da würde ich noch gern reinhaken, weil ich habe tatsächlich auch erst mit jemandem gesprochen, die gesagt hat, sie war mit anderthalb länger im Krankenhaus,
Das wollte ich gerade
alleine,
sagen.
festgebunden ans Bett und konnte tatsächlich über eine Scheibe den Papa sehen und hat sich da sehr, und natürlich löst das dann Traumata aus. Also sowas sind immer Dinge, wo ich auch gucke, was ist da in der Kindheit passiert, in der frühen Kindheit. Aber selbst wenn man nur im Nebenzimmer schlafen musste, also auch
Ja, also es ist einfach, alleine sein ist nicht vorgesehen für
das.
uns. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal gelesen, so wo wir so nochmal so, wo wir herkommen. Ich finde das total interessant. Also wie artgerecht leben wir eigentlich noch? Und nein, wir tun es auf allen Ebenen nicht mehr. Wir sind überhaupt nicht für das gebaut, wie wir leben. Und die haben halt auch nochmal gesagt, dass bei den meisten eben Jägern und Sammlern, Völkern, Kinder auf die Welt kommen. Und die werden dann bis von bis zu 25 Personen eigentlich
Rumgetragen.
rumgetragen. So,
Genau.
die haben immer Körperkontakt. Und die Zeit, die Reaktionszeit, wenn das Kind meckert, bis zum, dass ein Erwachsener da ist, ist im Schnitt 10 Sekunden. So, die schreien auch nicht. Also sie haben keine Schreibabys sozusagen, weil das Kind immer sicher ist so. Und das muss man sich vorstellen, wie wir das heute handhaben. Ich bin nach der Geburt ins Nachbarzimmer gelegt worden. So, das war in unserer Zeit absolut normal, dass die Kinder weggelegt wurden. Dann lagst du mit lauter panischen Babys in einem Raum und dachtest, heißer Hossa, das muss eine schöne Welt sein, wo wir hier gerade gelandet sind. So, und ja, und eben am Körper tragen war damals gar nicht so. Und bis heute werden Frauen kriegen gesagt, sie verzerteln ihr Kind, wenn sie das tun. So. Und das ist verrückt. Also, weil das ist das, wofür wir geboren sind, ist, dass wir nicht alleine sind, dass wir gemeinsam leben auch natürlich. Auch Erwachsene leben heute viel zu viel allein oder dann haben dann die eine Beziehung, die alles erfüllen muss. So, was ein Mensch gar nicht kann. Und ja, und deswegen bringen wir halt diese ganze Unsicherheit in unsere Liebesbeziehung, weil in Partnerschaften werden diese alten Themen eben am allermeisten hochgespült. In
Hochgeholt.
Freundschaften noch
Ein
ein bisschen,
bisschen.
aber Partnerschaften kommt alles hoch, wie meine Kindheit war und ich erlebe quasi, dass diese Themen alle nochmal.
Ja, und das ist halt durch Untreue, finde ich, wie Untreue eben in unserer Gesellschaft definiert wird, wie das eben die Hollywood- und Disney-Seuche hochgehalten wird, wie die Treue und die Monogamie als das einzig Beste, Schönste, Tollste propagiert wird. Dadurch ist das Gap so groß, finde ich, wenn dann Untreue passiert, was relativ häufig vorkommt, also deutlich häufiger, als die Menschen vermuten würden. Und dann kommen die alten Traumata, die ja so viele von uns haben, die aber kaum jemandem bewusst sind. Und dann heißt es, das ist ein Arsch und der hat mich betrogen oder sie ist eine Schlampe und so. Also es wird dann so stark auf die andere Person projiziert, anstatt bei sich hinzugucken. Und so zu schauen, okay, woher kommt jetzt der Schmerz? Und dann kommt eben dieses, du machst eine Opfer-Täter-Umkehr. Also habe ich schon alles gehört, wo ich sage, nein, ich möchte keine Opfer-Täter-Umkehr machen. Ich möchte dich nur wieder in die Selbstwirksamkeit bringen und raus aus
Und
der
es gibt
Opferhaftung.
weder ein Opfer noch einen Täter in
Ganz
dieser
genau.
Konstellation.
Ganz
Also
genau.
Opfer-Täter ist was anderes. Das sind Worte, große, große Worte, die da nicht hinpassen. Also für mich zumindest nicht, weil mein Gegenüber möchte mir ja nicht schaden. Also das ist, also dieser Selbstbezug, wenn wir den aufhören, da drin zu haben, dann sehen wir einfach, offensichtlich war für meine Partnerin oder meinen Partner, gab es ein Bedürfnis, eine Anziehung, ein was auch immer, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit ihr oder ihm. Und ja, er ist dem gefolgt. Und ja, das tut mir weh. Und ja, das löst Ängste aus. Und ja, das macht mich unsicher. Und es ist nicht böse in sich. Es ist einfach nichts Böses. Es ist was Menschliches und mit allen Folgen, die es für mich hat. Aber wenn ich es menschlich lasse und zu verstehen suche und gucke, kommen wir wieder in Kommunikation und was kann ich ab, was kann ich nicht ab, Gibt es dann Verhandlungsbasis oder sagt natürlich mein Gegenüber, du ist mir jetzt scheißegal, wie du dich fühlst da drin, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Okay, dann muss ich auch irgendetwas für mich tun, weil dann bekomme ich eigentlich gesagt, du bist mir egal, wie es dir geht. Das ist auch dann eine Aussage. Aber ja, ansonsten ist es erstmal einfach wie, ja, wir sind halt an der Stelle empfindlich. Da ist halt einfach so viel Bindung und so viel Bezugnahme und so viel, du gibst mir Sicherheit im Leben, dass dann plötzlich das Fundament wackelt. Und meistens, und das ist quasi ein menschlicher Zug, wenn man bei Menschen am Fundament wackelt, dass sie sich unsicher fühlen, werden unglaublich viele Leute aggressiv. So, also ist auch draußen an der Straßenverkehr, okay, das kann man überall beobachten. Sobald Menschen das Gefühl haben, ich bedrohe sie, werden unheimlich viele Leute sofort aggressiv, ohne noch einmal hinzuschauen, ob ich überhaupt was Böses wollte oder ob ich einfach einen Fehler gemacht habe, was uns allen mal passiert. Ich habe dich nicht gesehen oder so und bin zu spät abgebogen oder was auch immer. Dieses sofort, du machst was gegen mich. Und wenn wir in diesem State of Mind, sage ich mal, durchs Leben gehen und dann unsere engste Bezugsperson, die uns alle Sicherheit der Welt geben soll, natürlich was tut, dann löst das viele, viele Gefühle aus. Und wir müssen immer denken, Wut ist ein Gefühl, was Selbstermächtigung gibt. Das heißt, es ist für viele viel zugänglicher, ein viel angenehmeres Gefühl, als hinzugucken, wie viel Angst ich habe. So, oder wie minderwertig ich mich vielleicht im Kern fühle, oder. Und was ich immer spannend finde bei Affären zu beobachten, ist, dass ja eigentlich immer die Frauen schuld sind. Also, das ist total spannend. Also, wenn eine Frau mit einem Mann zusammen ist und er geht fremd mit einer anderen Frau, dann ist die andere Frau ein Arsch. Ja,
Ja, das ist die
wenn,
Misogynie in der
ja.
Gesellschaft, so krass.
Wahnsinn. Und wenn eine Frau wenn ein Mann eine Frau hat, die mit einem anderen Mann zusammen ist, ist sie die Schlampe. Also die Frauen haben einfach immer die Arschkarte. So, das ist einfach so. Und sich das klarzumachen, dass da nicht nur persönliche Dinge eben reinspielen, sondern auch 2000 Jahre Kirche. Wie wir das beurteilen, denkst du, nein, dein Mann hat sich entschieden, fremd zu gehen. Das ist seine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn dazu kriegen kann, mit ihr ins Bett zu gehen, wenn er das nicht möchte. So, aber also lass die andere Frau in Ruhe, die hat damit überhaupt nichts am Hut. So, ja, aber die ist in eine Art Beziehung reingegangen. Ja. So,
Ja, danke
schwieriges Thema.
dafür. Das, also finde ich großartig, dass du das aufgedröselt hast, weil ja, das erlebe ich immer. Also die Frau und gerade die Geliebte ist das schwächste Glied in der ganzen Kette. Die verliert dann oftmals den Arbeitsplatz, weil auch noch auf einer Hierarchieebene fremdgegangen wird und so. Also und tatsächlich die Frau hat die Arschkarte. Ja, das ist also die wird mehr verurteilt, wenn sie fremd geht als der Mann. Da wird es viel mehr erklärt. Und schmerzhaft ist es natürlich also in der Paarbeziehung ist es schmerzhaft in beide Richtungen. Da ist also
Ja.
das ist gar kein Thema. Da reagieren Frauen, Männer ähnlich, auch vielleicht unterschiedlich, aber am Ende, je nachdem eben, wie viel altes Trauma da ist, wie sehr sie in der Illusion gelebt haben über diese Paarbeziehung, bin ich wer und so, kann das halt schmerzhafter und problematischer sein und manchmal entspannter und lockerer zu handeln. Also da habe ich ja alle Abstufungen. Und was mir auch sehr, sehr viel begegnet, sind eben die verschiedenen unsicheren Bindungs Typen, die sich dann gegenseitig ja auch immer finden, weil die halt gegenseitig diese Anziehung haben. Würdest du sagen, dass diese unsicheren Bindungstypen, dass es auch so Traumata-Folgen sind, also im Sinne von keine sichere Bindung gehabt zu haben als Baby, als Kleinkind? Wie würdest du das betrachten?
Ja, Bindungsverletzungen gehören zum Thema Entwicklungstrauma. Also ganz klar, also man könnte sagen, jedes Entwicklungstrauma hat eine Bindungsverletzung. Also es geht gar nicht anders, weil sagen wir, es passiert, also passiert etwas Stressiges für das Kind und es kann zu Mama und Papa laufen und wird da getröstet und gehalten und es wird geklärt, du kannst da nichts für und so weiter und so fort. Also es kriegt den Support und den Halt und Trost, dann wird es das verdauen. Also so, aber wenn es das eben nicht kann und es passiert was Schlimmes und ich kann nicht nach Hause gehen, ich kann es nicht sagen, weil ich weiß, ich kriege sowieso nur zu hören, wie blöd ich bin und dass ich selber schuld bin und so weiter, dann macht mich das extremst einsam. Also ich glaube, eines der deutlichsten Themen von eigentlich von Trauma ist Einsamkeit. Ich kann nirgendwo hin mit mir. Ich werde nirgendwo gesehen. Ich werde nicht aufgefangen. Ich werde nicht getröstet. So und bin mit allem, was ich erlebe und mit allem Schmerz letztlich alleine. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und natürlich, wenn ein großer Teil der Menschen aus diesem Mangel kommen, so, dann wird diese Beziehung halt immer überfrachtet. Das ist einfach so. Ich meine, ich hatte auch eine furchtbare Kindheit. Und ja, ich bin natürlich mit ganz viel Mangel in die Beziehung gegangen. So. Und nein, das war nicht zuträglich für die Beziehung. So. Und
Ja.
ich habe halt gesagt, okay, was stimmt mit mir nicht? Also wo bin ich komisch? Und habe mich dann halt auf den Weg gemacht und so. Aber wenn ich das halt nicht mache und eigentlich davon ausgehe, dass du dafür sorgen musst, dass es mir gut geht, dann bin ich also es ist einfach ein fataler Weg, so. Und ich bin ja auch ein unsicheres Bindungsmuster. Jetzt inzwischen sagt man, wie heißt das dann? Inzwischen erworben sicher.
Okay.
Den Ausdruck gibt es, also erworben
Aha.
sicher. Und das, was absolut hilfreich für mich war und ist immer noch auch, immer wieder zu gucken, was ist mein Leben? Also den Fokus weiterzumachen. Also, was ist mein Leben? Was sind meine Freunde? Wo mein Beruf? Also wirklich zu sehen, das ist meins. Wenn meine Partnerschaft schief geht, das bleibt meins. So.
Ja.
Also ich habe einfach einen Boden, der weit über Partnerschaft
Das
hinausgeht.
geht, ja.
So. Und das halte ich für alle Menschen wichtig, weil man weiß auch aus Untersuchungen, dass eine Partnerschaft wirklich fein ist und viel für Lebensqualität beitragen kann, bei vielen das nicht tut, das kann
Ja,
es
ich
auch, führt,
weiß.
ist auch eines der größten Wege ins Burnout, gar nicht Arbeit, sondern wie die Beziehung zu Hause dann ist. So, ja, und wieder den Fall. Mein Gott, was habe ich in meinem Kopf heute? Wo wollte ich hin? Ja, das ist einfach dieses immer wieder, ich muss dafür sorgen, eigene Freunde zu haben. Ich brauche eigene Bereiche. Es wäre vielleicht auch gut, sogar ein eigenes Zimmer zu haben, wenn ich zusammen wohne. So, wo ich einfach die Tür zumachen kann und sagen kann, ich muss auch mal
Für mich sein.
Zeit nur für mich sein haben. So, und ja, und wirklich dieses, das, ach so, die Untersuchung, die gesagt hat, hier, Beziehung ist wirklich fein fürs Lebensglück. Und was noch viel wichtiger ist, ist, sich in einer Gemeinschaft zu befinden.
Ja. Ich habe da kürzlich ein Reel gesehen auf Instagram, das war auch sehr cool, wo der gesagt hat, sich nicht so sehr in diese romantische Beziehung also ausschließlich in die romantische Beziehung zu investieren, sondern in Bindung zu verschiedenen Menschen. Wie du vorher gesagt hast, Babys wurden von 25 verschiedenen Menschen getragen, nicht nur von der Mama oder von einer Person. Und oftmals ist es nur die Mama, weil nicht mal der Papa irgendwie da
Naja.
verfügbar ist und so. Also würdest du sagen, ist das so ein Schlüssel und kann man diese unsicheren Bindungstypen quasi wirklich in sicher verwandeln? Also kann man das auflösen?
Ja, man kann das auflösen. Das ist aber Arbeit. Also, das ist auch die Begegnung mit dem Schmerz und die Begegnung auch mit dem Verlust, mit der Trauer, dass da was nie war und auch in diesem Leben nicht mehr passieren wird. So. Dass ich quasi auch die Übertragung, dass du jetzt die Person bist, die mich quasi durch die Gegend trägt, aufhöre, so, und sehen kann, du bist ein erwachsener Mensch mit eigenen Themen, eigenen Problemen, eigenen Sehnsüchten, die nichts mit meinen zu tun haben. Also wenn wir Glück haben, haben wir eine schöne Schnittmenge, den Wir-Raum. Aber ansonsten bist du ein vollkommen eigenständiger Mensch, der nicht auf die Welt gekommen ist, um nur für mich da zu sein, sozusagen so. Und das wirklich zu kapieren, also hier ist mein Ich, darum muss ich mich kümmern, da bist du, da musst du dich drum kümmern. Und dann haben wir einen schönen, selbst zusammen eingerichteten Wir-Raum, wo wir immer wieder reingehen und wieder rausgehen.
Ausgehen.
So, und in den wir gestalten und investieren und wieder rausgehen. So.
Ja, cool.
Und das ist einfach wichtig. Und dann gibt es diesen Raum, der ich ist, wo meine anderen Beziehungen sind, wo meine anderen Bindungen sind, meine eigenen anderen Leidenschaften und Interessen. So, so viele Menschen geben ihre Interessen auf, wenn sie in Beziehung sind. So, und ihre Freunde auf, so, weil der Partner vielleicht sagt, oh, die mag ich nicht. So, dann denke ich so, ja, musst du nicht. Ich treffe die gern alleine. Also, du musst da gar nicht mitgehen. Also, das ist einfach nicht notwendig, dass du alle meine Freunde magst. Ich muss sie mögen, weil es sind meine Freunde. Und das eben gehört dazu, unterscheiden zu können, das bist du mit deiner Meinung, das bin ich mit meiner Meinung. So, und meinen Vorlieben, die musst du nicht mit mir teilen. So, also wir können ja auch ein Eis essen gehen und ich flippe nicht aus, weil du Schokolade isst und ich Vanille. Ja, so.
Naja, eben. Ich meine, also ich erlebe das halt viel, weil bei mir auch ich habe viele Kunden, Kundinnen, wo eine Person die Beziehung öffnen möchte und die andere Person dann völlig eben da nieder ist und völlig am Arsch. Wie würdest du offene Beziehungen da einsortieren, im Sinne von auch noch Partnerschaften auf mehrere Köpfe aufteilen, anstatt nur Freundschaften zu haben? Also wie würdest du das sehen?
Also, mir persönlich wäre es viel zu anstrengend. Das hätte ich vielleicht noch mit 20 oder so, aber oh Gott, nee.
Ich
Also,
habe
mir
es
wäre es
probiert und
einfach
es
viel
war
zu
scheiße
anstrengend.
anstrengend,
Ja,
also keine
nee.
Frage.
Ja, also, wenn du noch einen Job hast, der dir Spaß macht, ist klar. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, mir persönlich wäre es viel zu anstrengend. Und ich glaube, man muss genau gucken, was. Also, welches Bedürfnis will ich da eigentlich befriedigen? Worum geht es? Also, und geht das wirklich nicht innerhalb der Partnerschaft oder es wollen beide Partner? Gut, dann ist easy so, aber wenn man halt jemanden hat, der dagegen wäre, ich wäre auch dagegen, ich würde auch sagen, nö, also das ist mir too much, da habe ich keine Lust drauf. Aber weil für mich zum Beispiel, ist eine Frage, die für mich inzwischen wichtig ist, ist, wie viel Energie soll meine Beziehung denn von mir bekommen? Ja, möchte ich wirklich, dass das so viel Energie frisst, weil es immer Probleme gibt, weil ich immer mich mit was Neuem auseinandersetzen muss, weil ich ständig wieder mit meinen Ängsten konfrontiert werde, die wir alle haben. Und ich denke, zum Teil, klar, muss ich die zu mir nehmen, aber ich muss mir auch niemanden suchen, der die ständig und ständig antriggert, so. Also, also es muss eine Waage geben zwischen dem, wo ich sage, ja, das ist wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, und dem muss ich mich damit in einer Weise auseinandersetzen, dass quasi ich mir jemanden suche, der gerne noch zwei andere Beziehungen haben möchte. Dann würde ich sagen, nee, das ist mir too much, so. Also,
Ich meine,
diese Art von Lockerheit werde ich nie haben. Also auch ehrlich mit sich zu sein und sagen, das überfordert mich und so viel Action will ich da gar nicht reinstecken, weil es gibt noch andere Themen in meinem Leben, die mir
auch noch
auch was
wichtig sind.
bedeuten. So, das wäre es für mich so ganz pragmatisch. Also wie
Ich
viel
meine,
Energie kostet mich das?
ich erlebe das halt meistens, dass es tatsächlich schon in einer bestehenden Partnerschaft dann irgendwann passiert, dass eine Person sagt, ich möchte das jetzt anders, ich möchte es offener. Und ja, viel ist auch da eigenes nicht geheiltes Trauma aus meiner Sicht, um sich mit einer anderen Person nochmal ein weiteres Pflaster auf irgendwelche alten Verletzungen zu kleben und um in den Dopaminschub die ganze Zeit zu kommen und so. Also ich erlebe das oft, dass offene Beziehungen so eine Ausrede sind für ein, ich kümmere mich nicht wirklich um mich und meine Themen und manchmal eben auch nicht. Und da entscheidet sich dann die andere Person auch aus meiner Perspektive freiwillig. Gehe ich den Weg mit, auch wenn der für mich schmerzhaft ist, anstrengend, problematisch, weil Kinder, Haushof, Hamster, finanzielle Abhängigkeiten, wie oft ich das leider auch immer noch habe in Beziehungen, dass die Frauen finanziell abhängig sind, sich aus der Beziehung nicht lösen können. So, das ist natürlich, also da gibt es viele Gründe, warum dann jemand sich darauf einlässt. Denkst du, es kann trotzdem ein Wachstumsschub sein oder ist es dann etwas too much für deren Körper, Nervensystem, weiteres Leben so? Was
Ich
würdest du
glaube, da
sagen?
gibt's keine pauschale Antwort für. Also ich glaube, das ist super personenbezogen. Wie leben die überhaupt? Also worum geht's eigentlich? Ja, also es sind so viele Faktoren mit, die sehr individuell sind, dass man wirklich individuell schauen muss, wie geht ihr damit um? Und es gibt ja auch welche, die sagen, endlich geht er mal woanders hin.
Ja,
Also, auch das.
ich hab zu meinem Mann mal gesagt, das hat zwar nicht geklappt dauerhaft, aber ich habe gesagt, kannst du nicht eine Mittwochsfrau suchen? Das würde mich echt entlasten, so sexuell gesehen auch. Also wir machen da mittlerweile Witze drüber und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, kann ich den Mittwoch doch lieber selber übernehmen? Also sowas, also auch ich versuche immer viel mit Humor auch zu arbeiten, um dem ganzen Thema auch die Schwere zu nehmen. Und jetzt bin ich mit meinem Mann, wir sind in einem guten Kontakt, wir machen regelmäßige Check-ups, wir haben die offene Beziehung probiert, das war für uns nicht das, was wir eben weiterleben wollen. Wir verurteilen es nicht und sind trotzdem auch, also wohlwissend, dass die ewige Treue, bis dass wir, was das da Tod uns scheidet, jetzt nicht unbedingt stattfinden wird und muss und so. Also da sind wir auch total entspannt und es ist kein Dealbreaker und so, wenn du mich betrügst, dann bin ich weg oder so, sondern wirklich, wenn wir zusammen keinen Spaß mehr haben, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig irgendwie genießen, dann wäre das, wie wir die Beziehung in Frage stellen würden. Was ich aber viel, viel erlebe, ist, dass eine Person sich auf den Weg macht, eine auch vielleicht machen muss, weil eben die andere Person eine Affäre hatte, weil Themen angetriggert wurden, ausgelöst wurden, die sehr schmerzhaft sind. Und die andere Person, es kann jetzt der fremdgehende Part sein, aber auch manchmal der betrogene Part, manchmal die Frau, meistens der Mann, der sich weigert, selber in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, der keinen Bock hat, seine eigenen Traumata in irgendeiner Form anzugehen oder sie, also wie gesagt, manchmal sind es die Frauen, aber sehr viel häufiger erlebe ich das bei Männern, gerade auch noch unsere Generation, also Generation X. So die jüngeren Männer sind ein bisschen offener, finde ich, oder erlebe ich zumindest in der Beratung. Die älteren Männer, da ist so, gerade in Bayern, im bayerischen Dorf, so, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir nicht anders. Also, das ist schon krass. Was würdest du sagen, wenn eben eine Person sagt, boah, ich kümmere mich um mein Thema, aber mein Partner, meine Partnerin gar nicht, will davon nichts wissen, geh weg mit deinem Psychoscheiß. Was dann? Wie gehst du da mit deinen Kunden um?
Mit meinen Kunden.
Also Patienten.
Ich habe auch keine Patienten, Klienten sind
Auch
das bei mir.
Klienten.
Also das Erste ist einfach, dass eine Beziehung, was ist der Sinn von deiner Beziehung? So, also ist das was, also welches Bedürfnis in erster Linie soll es dir erfüllen? Also und da gibt es ja super unterschiedliche Modelle. Viele Menschen sind miteinander zusammen, um in erster und zweiter und dritter Liga das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. So. Und dem wird alles untergeordnet. Das heißt, da passiert es dann eben auch oft, wenn dann jemand wirklich fremd geht, dann wird es eigentlich relativ schnell unter den Tisch fallen lassen, weil es zu sehr Bedrohung ist für das, was wir da haben, das Sicherheitsgerüst. So. Dann gibt es aber Menschen, die sind in Beziehung, zum Beispiel ich oder so, für in erster Linie Liebe und Verbindung und Wachstum. Das heißt, wenn jemand sich überhaupt nicht entwickeln wollen würde, würde ich
Für mich
gehen.
auch schwierig, also für mich
Es ist
problematisch.
einfach ganz lieb, aber es würde nicht matchen. Es tut mir leid. Also es ist eines meiner Hauptbeschäftigungen im Leben, ist mich und andere Menschen zu verstehen. Und wenn ich da jemanden hätte, der immer sagt, lass mich in Ruhe mit deinem Psychoscheiß, ich wüsste gar nicht, worüber sollen wir denn jetzt reden? Also darüber, dass jetzt Frühling wird und so. Also wir hätten einfach wenig Themen so. Und dann muss man sagen, war schön, aber passt nicht so. Also wir müssen uns davon mal verabschieden, finde ich, dass eine Beziehung, die zu Ende geht, nicht ein Scheitern sein muss. Das ist einfach dann, ja, es war schön für die Zeit, die wir schön hatten. Und nein, vielleicht wollen wir nicht noch 5 Jahre zusammen leiden. Also wo ist der Sinn, nur um sagen zu können, ja, wir waren 10 Jahre zusammen. Also dass ganz viel eben in unseren Köpfen noch ist, eigentlich eine gute Beziehung muss ein Leben lang sein. Da sind
Ein
wir leider, da sind wir schon
Qualitätsmerkmal.
lange. Genau, es ist kein
Genau.
Qualitätsmerkmal. Meine Großeltern waren Leben lang zusammen und nein, es war ein Albtraum.
Ja,
So,
meine
und
Oma ist aufgeblüht, als mein Opa sich erhängt
gestorben.
hat, by the way.
Och.
Bei uns noch im Schuppen,
Ja,
weil
Wahnsinn.
meine Großeltern haben bei uns gewohnt und mein Opa hat sich erhängt kurz vor Weihnachten. Also der wollte auch noch allen quasi einen reindrücken und
Ja.
danach ist meine Oma aufgeblüht. Also das das war für die das Beste, was passieren konnte, weil der war halt schwer kriegstraumatisiert, schwer alkoholkrank,
Ja,
wirklich
Wahnsinn.
ein unguter Zeitgenosse so. Und klar, und deswegen will, also diese Überromantisierung von, bis dass der Tod uns scheidet. Ich meine, ich mag auch gern mit meinem Mann zusammenbleiben, weil ich den halt cool finde und weil wir echt Spaß haben und uns entwickeln, auch gemeinsam. Obwohl der früher gesagt hat, lass mich in Ruhe mit deinem Psycho-Scheiß. Dann hatten
Ja.
wir weniger Sex und der Leidensdruck war groß und dann habe ich ihm den David Schnark in die Hand gedrückt und er so, okay. Und
Okay.
dadurch haben wir uns gemeinsam dann auch weiterentwickelt, weil das war immer schon mein Thema, dieses, also schon seit Teenager-Tagen. Ich habe als Kind schon überlegt, wie könnte dieses Leben irgendwie cooler werden? Irgendwie finde ich es uncool. Kann mir das irgendjemand erklären? Und deswegen war ich schon früh in der Entwicklung. Meine Mama ist krasse Esoterikerin, hat mich viel auf Seminare mitgeschleppt, auch schon in frühen Jahren. Deswegen habe ich das für mich schon immer, also Psychologie war schon immer das, was mich total gekickt und interessiert hat. Und mein Mann ist dann über Schmerzen sozusagen mit auf den Weg gegangen. Deswegen, ich bin total dankbar, dass das so ist und dass er das mitgemacht hat. Aber ja, dann auch loszulassen, wenn man merkt, da gibt es kein, also ich nenne es immer so, kannst du in dieser Beziehung blühen? Und wenn es eben kein Blühen gibt, dann wird es schwierig. Also wenn es nur
Ja, und
Abhängigkeit ist oder nur.
wir haben nur begrenzte Zeit. Das
Ja.
muss man sich einfach klar machen. Wenn ich 10 Jahre in einer Beziehung bleibe, die mich eigentlich unglücklich macht, sind 10 Jahre meines Lebens einfach weg. Die kriege ich nicht hinten dran gehängt. Da sagt niemand, der sagt, oh shit, das lief nicht gut, wir hängen dir nochmal 10 Jahre hinten dran. Nein, die sind einfach weg und auch in der Altersspanne weg. Ja,
Ja,
das
genau.
ist so. Und insofern ist es wichtig zu gucken, macht mich das glücklich oder zu wie viel Prozent macht es mich glücklich? Man kann auch einfach mal ganz banal und rational sagen, wenn ich beziffern müsste, zu wie viel Prozent macht mich meine Beziehung glücklich? Ja, und ich sage zu 20. Das kann man machen, man muss es aber nicht machen. So, und dann geht es vielleicht darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Angst ich vorm Alleinsein habe. Ja, was für viele sind ja nicht mit dir zusammen, mit jemandem zusammen, weil sie denken, das ist es,
Ja,
sondern es ist besser, als
als
alleine
nichts,
zu sein.
genau.
So, ich fände das als Partner ziemlich uncool. Auch,
Geht
ich
mir auch so.
möchte nicht, dass das die Motivation ist, mit mir zusammen zu sein. Aber einfach mal wirklich, zu wie viel Prozent würde ich sagen, macht meine Beziehung mich froh? So. Und dann muss man selber entscheiden, wie viel Leidenstoleranz man sozusagen hat oder normal ist für mich oder so. Und ich muss gestehen, je älter ich werde, desto weniger möchte ich da Leidenstoleranz haben. In meinen 20ern war das eben noch viel wilder und ich war viel dramatischer und überhaupt das
Ja.
Leben ein einziges Drama.
Ja.
Und dann muss man halt eben Auseinandersetzungen führen bis morgens um 3 und was weiß ich. Das ist ja auch A, Zeitgeist, B, Alter.
Ja.
So, heute denke ich so, um Gottes Willen,
Ja,
will ich
genau.
noch bis 3 Uhr nachts irgendwelche Diskussionen führen? So, also da ist mit sich ehrlich zu sein, wo stehe ich, was bedeutet es mir, welche Bedürfnisse erfülle ich mir mit einer Partnerschaft oder welche bekomme ich auch erfüllt und welche nicht? Und ich sage immer, es gibt verhandelbare Bedürfnisse und nicht verhandelbare
Ja.
Bedürfnisse. Und das kann nur ich selbst bestimmen. Und dann muss ich es kommunizieren. Das kann niemand erraten. Ja, Bedürfnisse, liebe Menschen, euer Gegenüber hat keine Ahnung.
Ja.
Nein, wir können die nicht erraten. Das ist immer noch eine der wirklich paar Illusionen. Wenn du mich liebst, würdest du wissen, was ich
Ja,
brauche.
genau.
Nein, nein, man weiß es nicht. Also so, sondern die meisten Menschen projizieren ihre Bedürfnisse auf die andere Person und geben der alles, was man selber gerne hätte. So. Und nein, das sind nicht die Bedürfnisse der anderen. Man muss fragen. So. Ja, und das muss man für sich rausfinden. Ja. Für mich wäre ein nicht verhandelbares Bedürfnis, wäre zum Beispiel, mich zu unterhalten zu können.
Ja.
Das ist nicht verhandelbar. So. Wenn jemand sich nicht mehr für mich interessiert, ich keine langen Gespräche mehr führen kann, das wird nichts mit mir. Also so, also das ist einfach, und das ist einfach klar zu haben, ja, das ist nicht verhandelbar. Bist du noch bereit, mit mir auf der Ebene mich zu treffen? So,
Ja.
weil das ist etwas, was ich brauche. So.
Genau, wie mein Mann gesagt hat, der Dealbreaker, also er würde mich verlassen, wenn wir keinen Spaß mehr hätten, weil das für uns tatsächlich ein sehr hoher wert ist. Also, dass wir zusammen lachen, dass wir Spaß haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, gut tun und nicht eben aufeinander draufhauen, rummeckern, die ganze Zeit negativ durch die Gegend schlurfen und so. Ja, wir sind tatsächlich schon weit, weit in der Zeit. Leider Gottes, es ist großartig, sich mit dir zu unterhalten. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich
Dankeschön.
möchte dir gerne aber tatsächlich noch so eine abschließende Frage stellen, um den Leuten da draußen mitzugeben. Also wenn sie gerade im Scherbenhaufen hocken, wenn sie gerade im totalen Angst-, Verlustangst-Thema, Bindungsmuster, wo auch immer sie stehen, was würdest du raten? Was wäre ein sinnvoller Weg, den sie einschlagen könnten? Was würdest du den Leuten mitgeben?
Das Erste ist wirklich, sich Zeit für sich zu nehmen, überhaupt mal zu sich zurückzukehren. Wenn wir Stress haben, sind wir eigentlich nur noch da drüben. Also wir werden so aus uns rausgezogen. Wir sind nur noch da drüben beschäftigt. Was macht er jetzt? Was macht sie jetzt? Was? So, wir sind nur noch da und wir sind eigentlich überhaupt nicht mehr hier, wo wir eigentlich wohnen. So, das ist einfach. Und auch vielleicht braucht man Freunde dafür, vielleicht eine Beratungsstunde, vielleicht irgendwas, was einen zurückbringt. Hier wohne ich. Das ist mein Leben. Und nein, ich werde nicht sterben, wenn die andere Person weggeht. So, dass ich überhaupt wieder eine Chance habe zu sehen, wo ich wohne, sozusagen.
Ja,
So,
den finde ich mega.
das ist einfach mit am wichtigsten und dass ich überhaupt lerne, mich in meinem Körper zu spüren. Also, weil dann weiß ich auch viel eher, was ich brauche oder wie ich mich entscheiden möchte. Menschen können sich oft überhaupt nicht entscheiden, weil Entscheidungen eigentlich über Körperempfindungen gemacht werden. Also ich muss fühlen, ah ja, da geht mir die Brust auf und da geht sie zu. Dass, wenn ich das nicht wahrnehme, kann ich mich oft überhaupt nicht entscheiden. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Körper kommen, uns fühlen lernen und da mehr und mehr nach Hause kommen. Und zwar nicht, egal wie der Körper aussieht, also es ist mal lassen. Alt werden wir sowieso, der ganze Kram, sich damit so zu identifizieren, wie man aussieht, lohnt sich null. Irgendwann sind wir alle faltig, egal wie viel Botox-Spritzen jemand hat. So, und damit okay zu sein, dass das mein Zuhause ist. Und es ist schön, wenn ich mit dir auch ein Zuhause finde. Aber dieses Zuhause ist das, was ich nie verlassen werde, bis zu meinem Tod. So, ja, und sich Unterstützung zu suchen, wo man kann. Und wirklich zu überlegen, was brauche ich? Nicht, was soll die andere Person tun? Also lauter so, was du, sondern zu sagen, und ich, wo bin ich denn überhaupt? Worum geht es denn für mich? Was löst denn überhaupt den Schmerz aus? So, und wenn da ein Du davor ist, stimmt's nicht. So,
Das
das
ist
ist,
mega
ja, das ist ein bisschen fies, aber und erstmal sehr ungewohnt, weil er oder sie hat doch das getan, weshalb es mir wehtut. Nein, es ist das, worauf es fällt bei
voll.
mir. Und deswegen ist das Wort, es muss was mit mir zu tun haben. Und das ist Arbeit. Das ist viel mehr Arbeit, als zu sagen, du bist blöd und du darfst das nicht mehr und so. Und ich verstehe auch Menschen, die keine Lust haben da drauf, so. Aber es hat alles einen Preis. Sowohl, wenn ich mich mit mir beschäftige, hat einen Preis, als auch,
Also
wenn ich
auch
mich
wenn ich es
nicht
nicht
mit mir
tue.
beschäftige. So.
Ach so, also das würde ich gerne als Schlusswort stehen lassen. Das war richtig, richtig cool. Ich werde alles unter dem Videopodcast, wo wir uns auch immer aufhalten, verlinken. Deine Homepage, Instagram, wo man dich eben
Vielen
finden
Dank.
kann. YouTube, du hast wirklich einen guten YouTube-Channel, der total wertvoll ist. Also ich kann allen nur raten, suchtet die Videos von der Dame, die sind großartig. Und nach wie vor, ich danke dir sehr herzlich. Wie gesagt, ich könnte jetzt 3 Stunden weiter mit dir da reden, aber das ist klar. Ich denke, wir haben da viel rausgeholt oder du hast viel den Leuten mitgegeben da draußen. Ganz lieben Dank, meine Liebe.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema. So, und ja, danke.
Wenn du mehr über Dami erfahren möchtest, dann findest du in den Shownotes und unter dem YouTube-Video alle Informationen zu ihrem Instagram, zu ihrem YouTube-Kanal und zu ihrer Webseite und schau bei ihr vorbei. Das lohnt sich in jedem Fall. Und wenn du kognitiv an deinen Beziehungsthemen arbeiten möchtest, wenn du Unterstützung möchtest von Profis, die dir helfen, durch die Affäre zu navigieren, nach einer aufgeflogenen Affäre den Scherbenhaufen zusammenzuräumen, dann melde dich total gerne bei uns. Wir unterstützen dich von Herzen gerne. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.